Die Geschichte des Volkes Israel in der Zerstreuung, der Befreiung aus Babylon und dem Wiederaufbau Jerusalems wirkt auf den ersten Blick weit entfernt von unserem Alltag. Doch hinter Namen wie Kyros, hinter Gefangenschaft und Heimkehr steht eine tiefe geistliche Linie. Der lebendige Gott gebraucht Menschen und Umstände, um seinen ewigen Vorsatz zu erfüllen, dass Christus alles in allem sei und sein Volk ihn sichtbar widerspiegelt. Wer sich müde, gefangen oder geistlich trocken erlebt, kann in diesen Kapiteln ein tröstendes und zugleich herausforderndes Bild von Christus als Knecht und Hirte Jehovas entdecken, der alle Wünsche Gottes erfüllt. Christus, der Knecht Jehovas und der wahre Hirte hinter Kyros. Wenn der Prophet Jesaja von Kyros spricht, klingt mehr an als politische Weltgeschichte. Ein persischer König zieht gegen Babylon, erlässt ein Dekret und erlaubt den Heimweg der Gefangenen. Doch hinter dieser Szene steht ein größerer Hirte. Kyros bekennt selbst, alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Ein heidnischer Herrscher wird als Werkzeug dessen sichtbar, der der eigentliche König ist. Der unsichtbare Lenker der Geschichte benutzt einen Menschen, der ihn nicht kennt, um ein Volk zu erlösen, eine Stadt wieder zu bewohnen und den Tempel neu zu gründen. In dieser Bewegung zeichnet sich im Schatten ab, was Gott im Licht der Fülle in Christus wirkt: Befreiung aus einer tieferen Gefangenschaft, Überwindung eines mächtigeren Feindes, Aufbau eines geistlichen Hauses, das nicht mehr fallen wird. Wirst du nicht verbrannt werden, und die Flamme wird dich nicht verzehren. Denn ich bin Jehova, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. In Vers 4 heißt es weiter, dass Israel in den Augen Jehovas kostbar und ehrenwert ist. Kostbar zu sein betrifft den Wert, ehrenwert zu sein betrifft die Stellung oder den Zustand. Als Gottes Volk sollten wir sowohl kostbar als auch ehrenwert sein. So wird Christus durch Kyros vorgebildet, ohne mit ihm aufzugehen. Kyros öffnet Gefängnistüren, Christus zerbricht die Fesseln der Sünde, Kyros erlaubt den Wiederaufbau aus Stein, Christus baut einen Tempel aus Menschen, indem er spricht: Reiß diesen Tempel nieder, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Kyros ist der Hirte, von dem es heißt: Mein Hirt, er wird alles ausführen, was mir gefällt, doch der eigentliche Hirte hinter ihm offenbart sich später: Ich bin der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe hin. Gott lässt durch den Schatten des persischen Königs erkennen, was sein Herz seit Ewigkeit vorhat: Er will ein Volk, das aus Knechtschaft herausgeführt, in einem Haus zusammengeführt und von einem Hirten bewahrt wird, der sein eigenes Leben zum Tor der Heimkehr macht. Wer so auf Christus schaut, lernt die Geschichte anders lesen, nicht mehr nur als Abfolge von Herrschern, sondern als Spur eines Knechtes, der unbeirrbar den Willen des Vaters tut und darin alle Wünsche Jehovas erfüllt. Neben Kyros tritt bei Jesaja ein zweites Bild, Israel selbst als Knecht und Hirtewerkzeug. Denke daran, Jakob und Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich gebildet, du bist mein Knecht. Israel, du wirst nicht von mir vergessen. Gott spricht sein Volk nicht nur als Begnadigte, sondern als Gebildete an, geformt für eine Aufgabe, getragen von einer Zusage. Israel soll in den Nationen das Zeugnis dessen sein, der es aus Ägypten und später aus Babylon geführt hat, Hirte sein inmitten der Völker, indem es auf den Hirten verweist, der es selbst trägt. Doch die Geschichte Israels zeigt, wie brüchig menschliches Knechtsein ist. Der Knecht versagt, das Zeugnis wird getrübt, die Herde verirrt sich immer wieder. Gerade im Scheitern des Volkes wird der Blick auf den einen vollkommenen Knecht gelenkt. Über ihn heißt es: Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Christus ist der individuelle Knecht, in dem Israel seine wahre Bestimmung erfüllt. Aber er bleibt nicht allein. In seiner Auferstehung sammelt er ein Volk, das mit ihm verbunden ist, so dass man von einem gemeinschaftlichen Knecht sprechen kann: Er, das Haupt, wir, die Glieder, er, der Hirte, wir, die in ihm zur hirtenhaften Gemeinde werden. In Gottes Heilsökonomie ist Christus alles, der Befreier und der mit den Befreiten eins gemachte, der Hirte und in seinen Gliedern zugleich die gehorsame Herde. Daraus wächst leise eine tröstliche Gewissheit: Selbst dort, wo unser Zeugnis brüchig ist, trägt uns der treue Knecht weiter und macht sein Hirtenwerk mit uns nicht abhängig von unserer Stärke, sondern von seiner Liebe, die nicht nachlässt. So spricht Kyros, der König von Persien, alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Ich bin der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe hin. Wer Christus als den wahren Hirten hinter Kyros erkennt, lernt, das eigene Leben als Teil einer größeren Geschichte zu sehen. Dann erscheinen äußere Mächte und Umstände nicht mehr als letzte Instanz, sondern als Bühne, auf der der Knecht Jehovas seine Befreiung und seinen Aufbau wirkt. In Zeiten, in denen man sich eher als Getriebener der Ereignisse erlebt, darf das Herz zur Ruhe kommen, über allem steht einer, der die Fäden der Geschichte hält und sein Volk nicht vergisst. Wie Israel im Exil bleibt auch die Gemeinde heute sein Knecht, getragen vom einen Knecht, der den Willen Gottes vollkommen erfüllt hat. In dieser Verbundenheit wird es möglich, selbst in unscheinbaren Wegen etwas von der Hirtenhand Christi durchscheinen zu lassen, in der Weise, wie man Menschen begegnet, wie man Schuld vergibt, wie man mühsam aufbauend statt zerstörend spricht. Das Bewusstsein, Teil des gemeinschaftlichen Knechtes zu sein, nimmt dem Leben die Zufälligkeit und schenkt ihm einen stillen, aber tiefen Sinn, mit Christus die Wünsche des Vaters widerspiegeln, wo immer er uns hingestellt hat. Trost, Reinigung und Versorgung, das Hirtenherz Jehovas für sein Volk. Die Worte Jesajas treffen Israel in einer Zeit, in der Schuld und Zerstreuung wie eine dichte Wolke über dem Volk liegen. Doch mitten hinein beginnt Gott nicht mit Anklage, sondern mit Erinnerung, und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Erlösung wird hier nicht als abstrakter Rechtsakt beschrieben, sondern als persönlicher Anspruch, du bist mein. Darin liegt zugleich Trost und Reinigung. Wer zu Gott gehört, wird in seinen Augen nicht zuerst als Summe der Verfehlungen gesehen, sondern als der, den er geformt, gerufen und sich zu eigen gemacht hat. Aus dieser Zusage heraus klingen die bekannten Worte von den Wassern und dem Feuer, Gottes Gegenwart in der Bedrängnis ist nicht die Abwesenheit des Feuers, sondern die Gewissheit, dass es nicht verzehren darf, was er als sein Eigentum bezeichnet. A Jehova, der Wasser über den Durstigen und Bäche über das trockene Land ausgießt, die Verse 1 bis 4 sprechen von der Wiederherstellung Israels. Jehova, der Israel vom Mutterleib angebildet hat, sagt zu Israel, dass es sich nicht fürchten soll. Diese Zusage bleibt nicht im Innerlichen. Sie weitet sich zu einem Strom der Versorgung aus, denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Und sie werden aufsprossen wie Schilf zwischen Wassern, wie Pappeln an Wasserläufen. Das durstige Herz und das trockene Land zeichnen Menschen, deren inneres Leben ausgedörrt ist, durch Schuld, Enttäuschung oder lange Gottesferne. Gottes Antwort ist kein knapper Tropfen, sondern Überfluss, Wasser, Bäche, Ausgießen seines Geistes. Im Licht des Neuen Testaments wird deutlich, wohin dieser Strom führt, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Der gute Hirte versorgt seine Herde nicht nur mit äußeren Gaben, sondern mit seinem eigenen Leben, das als Geist in die Tiefe der Herzen fließt. Der Trost Gottes besteht darin, dass er sich selbst mitteilt, wo unsere Quellen versiegt sind. Doch der Trost bleibt nicht sentimental, er geht durch die Tiefe der Vergebung. Israel hat Gott ermüdet durch fehlende Anbetung und offene Sünde. Trotzdem heißt es, ich bin es, der deine Übertretungen um meinetwillen auslöscht, und deiner Sünden will ich nicht gedenken. Vergebung ist hier ein souveräner Akt Gottes um meinetwillen, nicht ein Handel auf der Basis verbesserter Leistungen. Er löscht aus, was uns bindet, und beschließt, der Sünden nicht zu gedenken. Diese Entscheidung findet ihre Vollendung in Christus, der als guter Hirte sein Leben hingibt und in seinem Blut die Schuld endgültig trägt, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden befreit hat. Reinigung bedeutet darum nicht nur, dass die Vergangenheit gesühnt ist, sondern dass die Gegenwart frei wird für ein neues Leben unter dem Blick eines Gottes, der nicht mehr anklagt. In dieser Verbindung von Trost, Reinigung und Versorgung zeigt sich das Hirtenherz Jehovas. Er tröstet, indem er seine Nähe zuspricht, reinigt, indem er die Schuld auslöscht, und versorgt, indem er seinen Geist ausgießt. Wer sich darin wiederfindet, spürt meist zugleich eine leise Beschämung und eine tiefe Erleichterung, Beschämung darüber, wie wenig Antwort auf so viel Zuwendung da ist, Erleichterung darüber, dass Gottes Zuwendung nicht von dieser Antwort abhängt. Aus dieser Mischung kann Dankbarkeit wachsen, die nicht laut sein muss, aber tragfähig wird. Sie nährt den Mut, sich Gott immer wieder mit der eigenen Trockenheit und den eigenen Verstrickungen hinzuhalten, in der Gewissheit, dass der, der seinen Geist auf das trockene Land gießt, auch heute nicht müde wird. So entsteht im Lauf der Zeit ein stilles Vertrauen. Der Hirte, der mich durch Wasser und Feuer geführt, wird auch morgen nicht aufhören, mein Herz zu reinigen und zu erfrischen. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Und sie werden aufsprossen wie Schilf zwischen Wassern, wie Pappeln an Wasserläufen. Die Zusagen Gottes in Jesaja 43 bis 44 tragen eine sanfte Kraft, die auch in den Spannungen des Alltags tragfähig bleibt. Dort, wo vieles zerbrechlich wirkt, Beziehungen, Gesundheit, Berufslaufbahnen, klingt sein »Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst« wie ein leiser Grundton unter allen anderen Stimmen. Wer diesen Ton vertraut, muss die eigenen Grenzen nicht mehr verleugnen und die eigenen Wüsten nicht romantisieren, er darf sie als Orte erwarten, an denen Gott Wasser gießen will. Vergebung verliert dann ihren moralischen Beigeschmack und wird zu einem Raum der Freiheit. Gott hält mir die Vergangenheit nicht ständig vor, sondern öffnet mir die Gegenwart. Aus diesem Raum heraus lebt es sich leichter, ohne oberflächlich zu werden. Das Herz wird empfänglicher für die stillen Bewegungen des Geistes, der mitten in der Routine neue Sensibilität, neue Freude, neue Bereitschaft zur Hingabe wachsen lässt. So beginnt das Leben unter der Hirtenhand Christi nicht spektakulär, sondern im unscheinbaren Vertrauen, dass seine Treue größer ist als unsere Trockenheit, und gerade darin liegt eine tiefe Ermutigung. Der eine wahre Gott und sein gemeinschaftlicher Zeuge. In Jesaja 43 bis 45 verdichtet sich eine grundlegende Selbstoffenbarung Gottes, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen, ich bin der Erste und bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott. Die Worte sind scharf und zärtlich zugleich. Scharf, weil sie alle Götzenbilder der Umgebung entlarven, die Menschen an Holz, Metall und menschliche Fantasie binden. Zärtlich, weil sie einem Volk zugesprochen werden, das sich immer wieder in solche Bilder verstrickt hat. Gott stellt seine Einzigkeit nicht kalt vor, sondern im Kontext einer Beziehung, er ist der König Israels und sein Erlöser. Wer so spricht, will nicht nur Recht behalten, sondern Herzen gewinnen. Darum folgt auf die Selbstvorstellung des einen Gottes der Ruf, wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Gottes Exklusivität ist nicht die Pose eines verletzten Herrschers, sondern die Konsequenz seiner rettenden Liebe, weil es außer ihm keinen rettenden Gott gibt, lädt er alle ein. Christus als Knecht Jehovas. Diese drei Dinge, die Niederlage Babylons, die Freilassung Israels und das Dekret über den Wiederaufbau des Tempels, waren damals von großer Bedeutung für die Erfüllung von Gottes Ökonomie. Zugleich sind diese drei Dinge auch Sinnbilder, sie deuten darauf hin, dass Christus Satan besiegt, uns aus der Gefangenschaft freisetzt und die Gemeinde als den Tempel zum Aufbau bringt. Damit diese Einzigkeit sichtbar wird, stellt Gott sich einen Zeugen zur Seite. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und versteht, dass ich es bin. Vor mir wurde kein Gott gebildet, und nach mir wird es keinen geben. Ich bin der Herr, und außer mir gibt es keinen Retter. Israel soll nicht zuerst etwas für Gott tun, sondern etwas über Gott erkennen, glauben und verstehen. Zeugenschaft beginnt mit Anschauung, man lebt aus der Begegnung mit dem einen, der rettet, und wird dadurch zum lebendigen Gegenargument gegen alle stummen Götzen. Zugleich ist das Volk hier als Knecht bezeichnet, nicht als bloßer Befehlsempfänger, sondern als der, der in der Nähe des Herrn steht und seinen Willen ausführt. Doch die Geschichte zeigt, dass Israel dieser Berufung nur bruchstückhaft gerecht wird. Das macht die Zusage Gottes nicht hinfällig, aber es legt frei, wie sehr ein anderer Zeuge nötig ist, der das Zeugnis Gottes vollkommen trägt. Im Neuen Testament tritt dieser vollkommene Zeuge in die Mitte und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Christus ist der Knecht Jehovas, der das Ja Gottes zu seiner eigenen Einzigkeit in Fleisch und Blut ausdrückt. In ihm zeigt sich, wie ein Leben aussieht, das ganz auf den Willen des Vaters ausgerichtet ist. Dann sagte ich, siehe, ich bin gekommen, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Er ist der eine, der ungeteilt bezeugt, dass es außer dem Gott Israels keinen rettenden Gott gibt, und zwar nicht nur mit Worten, sondern indem er sich selbst hingibt. Am Kreuz wird die Einzigkeit Gottes zur sichtbar gewordenen Gnade, der erste und letzte, von dem Jesaja spricht, neigt sich in Christus hinab zu denen, die ihn vergessen haben, und macht sie zu einer gereinigten Gemeinschaft. Aus dieser Hingabe erwächst ein neuer, gemeinschaftlicher Zeuge. Jesaja schaut prophetisch voraus, in dem Herrn werden gerecht sein und sich rühmen alle Nachkommen Israels. Gerecht sein in dem Herrn heißt, mit seiner Gerechtigkeit bekleidet zu werden, nicht mit eigener. Die Gemeinde, die aus Israel und den Nationen zusammengerufen wird, ist in Christus gerechtfertigt und erhält darin ihre neue Identität als Zeuge. Sie ist mehr als eine religiöse Vereinigung, sie ist, um mit einem späteren Bild zu sprechen, ein gemeinschaftlicher Christus, Christus als Haupt und seine Gemeinde als Leib, untrennbar verbunden. Wenn Gott sagt, ihr seid meine Zeugen, klingt darin heute die Stimme dessen, der seinen Geist ausgegossen hat, damit sein Leben in vielen widerhallt. Jede Gemeinschaft, die sich in dieser Weise von Christus prägen lässt, wird zu einem lebendigen Zeichen der Einzigkeit Gottes, nicht durch makellose Perfektion, sondern durch ein Leben, das immer wieder zu diesem einen zurückkehrt. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen, ich bin der Erste und bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Die Einsicht, dass Jehova der einzige Gott und Retter ist, entlastet und ruft zugleich heraus. Sie entlastet, weil sie die zerstreuende Suche nach vielen Sicherheiten relativiert. Wenn Gott der Erste und der Letzte ist, muss nicht jedes brüchige Lebensgerüst den endgültigen Halt geben. Sie ruft heraus, weil sie uns als Zeugen anspricht, nicht im Sinn einer aufgesetzten Rolle, sondern als Ausdruck dessen, wer wir in Christus geworden sind. Wer sich selbst als Teil dieses gemeinschaftlichen Knechtes versteht, beginnt kleine Alltagssituationen anders zu deuten, ein Wort der Wahrheit in einem schwierigen Gespräch, eine Geste der Treue, wo andere längst aufgegeben hätten, ein stilles Festhalten an der Hoffnung, die in Christus verankert ist, all das wird zu einem leisen Hinweis auf den einen Gott, der rettet. In dieser Perspektive müssen wir weder unsere Schwachheit verstecken noch unsere Berufung kleinreden. Beides darf nebeneinander stehen, ein zerbrechliches Leben und ein großer Gott, der sagt, ihr seid meine Zeugen. Und gerade in dieser Spannung kann sich die tröstliche Gewissheit festsetzen, dass Gottes Plan mit seinem Knecht, Christus und seiner Gemeinde, nicht scheitert, sondern seiner Vollendung entgegengeht. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.